Wikoport, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Hallo und herzlich willkommen zu Wikoport. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur dritten Folge unseres Podcasts. Heute begeben wir uns in die brandenburgischen Niederungen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gehen weit zurück ins hohe Mittelalter, genau in die Zeit vom 10. bis zum 12. Jahrhundert. Wir reisen zurück in eine Zeit, in der zwischen Elbe und Oder westslawische Stämme lebten und 983 erfolgreich die Expansionsbestrebungen christlicher deutschsprachiger Fürsten im sogenannten Slawenaufstand abwehrten. Leider verfügen wir Historikerinnen nur über wenige schriftliche Quellen, die darüber Auskunft geben. Zudem stammen die Quellen nicht aus slawischer Feder, sondern sie sind von Chronisten oder Reisenden als Berichte verfasst worden. Ferner existieren nur sehr wenige Urkunden aus dieser Zeit. Um also überhaupt Aussagen über die slawischen Siedlungen des Raumes treffen zu können, ist die Geschichtswissenschaft auf die Archäologie angewiesen. Archäologinnen und Archäologen fördern Funde und Befunde zutage und sind in der Lage, mit ihren Ergebnissen die Geschichtswissenschaft ganz wesentlich zu bereichern. So ist es mittlerweile eine lange und sehr fruchtbare Tradition, dass beide Disziplinen in der brandenburgischen Landesgeschichtsforschung eng zusammenarbeiten, auch in unserer Kommission. Und damit komme ich zu unserem heutigen Interviewpartner, zu Lukas Goldmann. Lieber Herr Goldmann, ich begrüße Sie sehr herzlich.
Dankeschön.
Herr Goldmann, Sie studierten prähistorische Archäologie an der Freien Universität Berlin und schlossen Ihr Studium 2018 mit einem Master ab. Gegenwärtig absolvieren Sie in Dahlem ein Promotionsstudium. Der Arbeitstitel Ihrer Dissertation lautet Inselsiedlungen im westslawischen Raum, Verteilung, Funktion, Forschungsstrategien. Sie betreiben Ihre Forschung insbesondere auch mit den Methoden der Unterwasserarchäologie, was nicht nur sehr beeindruckend, sondern auch sehr kostenintensiv ist. Vor diesem Hintergrund ist es umso schöner, dass Sie im diesjährigen Verfahren zur Vergabe des HIKO 21 Nachwuchspreises als Sieger hervorgingen. Die Kommission verlieh Ihnen am 11. November 2021 den diesjährigen Förderpreis des Netzwerks HIKO 21, der mit 2000 Euro dotiert ist. Dazu auch an dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch. Möchten Sie sich, lieber Herr Goldmann, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht noch etwas näher vorstellen?
Ja, also das ist ja schon relativ gut eingeführt, zumindest was ich beruflich mache. Ansonsten, ich bin tatsächlich zur Unterwasserarchäologie gekommen und damit auch so ein bisschen zur Archäologie des Mittelalters hier in diesem Raum, weil ich vorher schon Taucher war und dann erst im Rahmen des Studiums mich auch in diese unterwasserarchäologische Schiene entwickelt habe. Vorher habe ich eigentlich mehr Prospektionsmethoden und solche Sachen mich darauf fokussiert, dass das Dissertationsthema jetzt genau in diese Richtung ging. Das war dann tatsächlich angeregt durch eine Literaturvorgabe, in die ich mich dann vertieft habe. Und da kam dann immer wieder der Satz, hier müsste noch weiter geforscht werden. Und das hat mich dann eben angeregt, in die Richtung zu gehen, und möchte mich an der Stelle natürlich nochmal ganz herzlich bedanken bei meinen Betreuern, die mich da also sehr gut gefördert haben und beraten haben, was genau man tun sollte, und natürlich nochmal herzlichen Dank an die Historische Kommission, einerseits für den Preis, andererseits für die Gesprächsmöglichkeit heute. Das freut mich sehr, dass ich hier noch ein bisschen was erzählen darf.
Sehr gern, lieber Herr Goldmann. Und wir freuen uns vor allem darauf, heute noch mehr von Ihren Methoden zu erfahren, von den Westslawen zu hören und vor allem noch zu erkunden, was Sie an der Unterwasserarchäologie am meisten fasziniert. Sie haben schon davon berichtet, wie Sie zur Unterwasserarchäologie kamen, aber vielleicht nehmen Sie uns noch mit und geben uns Einblicke in Ihre Begeisterung, wenn Sie mit dem Boot hinausfahren und in die Gewässer abtauchen.
Ja, da kommen viele Sachen zusammen. Es ist einerseits der technische Aspekt, also dass man tatsächlich einen relativ hohen Aufwand betreiben muss, um es überhaupt zu machen. Das führt dazu, dass man tatsächlich Dinge sehen kann, die so häufig noch niemand vorher gesehen hat oder kaum jemand. Und dass man eben unter Wasser, dazu werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Sachen sagen können später, Dinge findet, die man sonst archäologisch eigentlich nie finden kann oder nur mit sehr hohem Aufwand finden kann. Und dadurch ergibt sich halt eine spannende Schnittmenge aus diesem Abenteuercharakter, muss man vielleicht sagen, dass man eben der Erste oder die Erste ist, die diese Dinge sieht. Und andererseits eben, dass es auch Dinge sind, die man so gut wie nie an anderen Situationen, die also nicht unter Wasser liegen, diese Objekte finden kann, also organische Gegenstände, die teilweise sehr, ja, ich sag mal vorsichtig, intime Einblicke eben in das Leben der Leute liefern können, weil es eben kleinere Holzobjekte sind oder sogar Kleidungsstücke, sowas haben wir jetzt natürlich noch nicht gefunden, das ist eher selten, die eben ein viel näheres oder deutlicheres Bild vom Leben früher geben, als das die normalen, in Anführungszeichen, Scherben häufig machen können. Deswegen ist das halt ein sehr spannendes Feld tatsächlich und eins, wo tatsächlich auch in Deutschland noch zu wenig gemacht wird, muss man sagen.
Umso beeindruckender ist es, dass Sie sich für den brandenburgischen Raum dieses Feldes annehmen, und ich würde gern bei den einzigartigen Objekten, die Sie heben, und bei den Personen, denen Sie näher kommen, bleiben wollen. Mit der Errichtung der Bistümer Brandenburg und Havelberg in den 40er Jahren des 10. Jahrhunderts erreichten die Christianisierungsbestrebungen der deutschen Fürsten bzw. der geistlichen Herrschaftsträger auf brandenburgischem Gebiet einen vorläufigen Höhepunkt. Für wenige Jahre gelang es, eine christlich-deutsche Vorherrschaft aufzubauen. Doch die Westslawen akzeptierten diese Dominanz nicht. Wir hörten davon schon, vielmehr beendeten sie im sogenannten Slawenaufstand 983 die Fremdherrschaft. Mit der Folge, dass sie für ca. 150 Jahre ihr polytheistisches Zusammenleben in Stämmen fortführen konnten oder fortführten. Könnten Sie, lieber Herr Goldmann, den aktuellen Forschungsstand zu den westslawischen Stämmen bitte kurz skizzieren? Wie müssen wir uns die Strukturen sowie das Zusammenleben in Ihrem Untersuchungsgebiet, das von Ostholstein bis in den Spreewald hineinreicht, gehen wir ruhig in die vorottonische Zeit zurück, also vom 8. Jahrhundert bis in die Zeit um 1150 vorstellen?
Ja, also da muss man vielleicht ein klein bisschen vorweggreifen, wie Sie ja schon angedeutet haben. Also der aktuelle Forschungsstand, da gehen aber die Einzelmeinungen natürlich auseinander, ist das also in der, sagen wir mal, 5. bis 7. Jahrhundert in etwa, die vorher hier lebenden germanischsprachigen Gruppen eben abwandern, und also die berühmte Völkerwanderung natürlich, und dass dann dieser Raum hier weitgehend siedlungsleer ist. Und mit weitgehend ist halt wirklich gemeint, es ist relativ schwer zu sagen, ob alle abgewandert sind, das gilt als eher unwahrscheinlich. Es ist aber auch archäologisch bis jetzt nicht gefasst worden, also an keiner Stelle wirklich gefasst worden, dass Germanen und Slawen aufeinander getroffen sind, also zum Beispiel in einer gemeinsamen Siedlung. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass eben noch Restgruppen, ganz kleine Reste der germanischen Bevölkerung hier gelebt haben, weil zum Beispiel einige Flussnamen tradiert wurden, was man sich anders nicht gut erklären kann. Aber man geht davon aus, dass der Raum relativ siedlungsleer war. In den Raum dann um 700, also in den letzten Jahrzehnten des 7. Jahrhunderts und um 700 dann ins 8. Jahrhundert rein, wandern dann eben offenbar eher kleinere Gruppen ein. Also wir haben dann am Anfang zumindest auch nur sehr einfache, meistens sehr kleine und unbefestigte Siedlungen, die auch eher sehr weit gestreut sind. Das ist dann, also es deutet alles darauf hin, dass das wirklich eine relativ spärliche Besiedlung war in dieser Zeit, die entsprechend auch keine größeren Reiche jetzt erwarten lässt oder große Königstümer, sondern eben eher einfach organisiert ist. Natürlich muss man davon ausgehen, dass es auch in diesen Gesellschaften Hierarchien gab und die irgendwie miteinander in Kommunikation oder auch im Konflikt standen. Das lässt sich aber archäologisch häufig sehr schwer greifen, weil es eben so wenig Spuren gibt. Insbesondere die Gräber sind teilweise sehr schwer zu fassen, die ja sonst immer viele Aussagen uns erlauben. Wir haben dann aber schon in der Mitte des 8. Jahrhunderts, also sagen wir mal so 2 bis 3 Generationen später, beginnt das dann, dass an der Ostseeküste größere Handelsniederlassungen entstehen, wo wir also Kontakte über den gesamten Ostseeraum nachweisen können, dass wir auch Bogenbau haben, also entweder eher diese größeren Bogen, die früher als Volksbogen interpretiert wurden, heute geht man da ein bisschen von weg, weiter südlich insbesondere dann auch im 9. und 10. Jahrhundert, entstehen dann eher diese sehr kleinen Bogen, die man ja vielleicht kennt, wenn man da mal Richtung Lausitz fährt. Die Burg Radusch ist ja so ein Nachbau, die also eher interpretiert werden als Sitz eines Herrschers oder eines zumindest irgendwie herausgehobenen Personenkreises. Dass man da also davon ausgehen kann, dass sich jetzt zum Beispiel oder möglicherweise auch unter Einfluss der westlicheren, schon feudalen Reiche, Herrschaftsstrukturen etablieren, die denen ähneln, aber die jetzt noch nicht die gleiche Langlebigkeit oder die gleiche Flächenausdehnung erreichen können. Also wir haben eher kleinere Stammesgruppen, die da irgendwie eben hierarchisch organisiert sind. Sehr ähnlich wie das im Fränkischen Reich zu Beginn der Machtentstehung der Merowinger vielleicht gewesen sein könnte. Und man kennt das ja auch aus den Schriftquellen, dass zum Beispiel Karl der Große bereits mit Stammesherren sozusagen in Kontakt tritt. Aber es ist schwer zu sagen, ob die jetzt schon ähnlich wie dann im Hochmittelalter richtig adelige Dynastien bilden, die über Jahrhunderte hinweg bestehen. Das lässt sich natürlich archäologisch nicht fassen. Es spricht aber eher dafür, dass das so nicht ist. Also dass diese Herrschaften eher instabil sind, weil dann eben diese ganzen vielen kleinräumigen Burgen, die häufig auch nicht allzu lange in Benutzung waren, eher dafür sprechen, dass solche Herrschaften dann häufig auch schnell abgebrochen sind. Und wenn man dann ein bisschen weitergeht in der Geschichte voran, Sie haben ja ihn ja schon angesprochen, diesen Slawenaufstand, das ist ja dann ein ganz neues Phänomen. Da scheint sich tatsächlich was Neues zu formieren, dass also auf Basis dieser heidnischen Identität, könnte man vielleicht sagen, also dieser sogenannten Lutizen, ein neues Gemeinschaftsgefühl geschaffen werden soll oder versucht wird, das zu schaffen. Und auch das kann man dann aber erkennen, wenn man in die historischen Quellen geht, dass das offenbar nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Also so eine Art Reichsbildung, wie man das ja in Polen zum Beispiel erlebt, in ungefähr der gleichen Zeit, das bleibt aus. Also es gibt offenbar nicht genug identitätsstiftende Elemente. Es kommt dann auch schon Mitte des 11. Jahrhunderts offenbar zu einem auch historisch überlieferten Bürgerkrieg. Es gibt wahrscheinlich jede Menge wesentlich kleinere Auseinandersetzungen innerhalb dieser sogenannten Lutizenbundes, die wir nicht fassen können. Aber es gibt sehr viel, was so angedeutet wird in den Quellen, aber auch in den archäologischen Spuren, dass also in dieser Zeit sehr viele, auch interne Konflikte, diesen ganzen Raum zwischen Elbe und Oder dominieren und dass man also ständig in der Gefahr lebte, offenbar von irgendjemandem anderen überfallen zu werden und deswegen möglicherweise eben auch diese Schutzlagen auf Inseln, was ich ja jetzt untersuche, aufgesucht hat, weil die eben einen besonders guten Rückzugsort dargestellt haben. Also man könnte zusammenfassen, dass eben dann im 11., 12. Jahrhundert bereits größere Herrschaften entstehen, die man ja auch historisch kennt, die Hiveller zum Beispiel oder auch die Obodriten, die dann eben größere Herrschaftsgebiete teilweise vereinigen können, aber auch die immer teilweise eben aus internen Konfliktgründen, teilweise aufgrund von äußeren Machteinwirkungen durch die Königreiche in Polen oder in was dann später Deutschland wird oder auch Dänemark wieder zu Fall gebracht werden. Sodass also diese Reichsbildung, dass ein eigenes Königreich sozusagen auf dem Gebiet des heutigen Nordostdeutschland entsteht, das bleibt aus. Und das liegt unter anderem wohl daran, dass die internen Kräfte doch zu stark auch gegeneinander wirken. Und ja, insofern würde das so das Bild der Gesellschaft von damals sein. Das heißt aber nicht, dass dort nicht auch schon sowas Ähnliches wie frühstädtische Siedlungen entstehen, die also jede Menge verschiedene Funktionen ineinander verbinden, in denen auch sehr viele Leute, zumindest für die damalige Zeit, leben. Das ist alles schon da, aber es ist halt offenbar alles instabiler als in den, sagen wir mal, schon gefestigteren Reichen, die man sonst in der Umgebung schon kennt.
Interessant. Und wenn ich Sie richtig verstehe, müssen wir uns die Region zwischen Elbe und Oder als ein loses Miteinander von verschiedenen kleineren slawischen Stammesgruppen vorstellen, die, Sie haben es gesagt, instabile Herrschaften kleineren Ausmaßes bildeten. Und, das finde ich aber am spannendsten, die durchaus zerstritten miteinander lebten. Aber immerhin waren sie im 10. Jahrhundert in der Lage, mit dem Lutizenbund einen schlagkräftigen Verband zu schaffen, der die Fremdherrschaft abschütteln konnte. Zu einer Reichsbildung allerdings, wie in den Nachbarregionen Deutschland, Dänemark und Polen, kam es nicht. Doch ich möchte das Gespräch noch auf einen anderen Aspekt lenken. Sie sprachen bereits die Hiveller an, deren Siedlungsgebiet in der Havelgegend lokalisiert wird. Deren Namen kann also mit dem Havelfluss in Verbindung gebracht werden, aber auch andere noch heute existierende Fluss- und Gewässernamen stehen westslawischen Stammesnamen Pate. Zu nennen sind die Dasseri von Dosse, die Murici von Müritz oder die Tollensanen von Tollense. Wie, lieber Herr Goldmann, erklärt sich die Forschung die besondere Affinität der Slawen zu einer gewässernahen Lebensweise?
Also man muss jetzt natürlich sagen, dass alle Menschen eigentlich immer in Gewässernähe siedeln. Das ist bei den Slawen, zumindest wenn man sich die Verteilung der Fundplätze anguckt, die wir archäologisch nachgewiesen haben, ist es allerdings ein bisschen extremer, also es ist statistisch auffällig, gerade bei den Inseln, dass offenbar Inseln zu dieser Zeit stärker besiedelt wurden als zu anderen, insbesondere eben zur direkt hinterherfolgenden mittelalterlichen Zeit. Und das war ja eine der Fragen, der ich nachgehen wollte. Warum ist das so? Also gibt es da jetzt irgendwelche spezifischen Gründe? Bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch ein Wort zu den Namen der Slawen selbst oder der Stämme. Das sind natürlich in der Regel Überlieferungen aus westlichen Schriftquellen. Da ist also nicht hundertprozentig sicher, ob das die Eigenbezeichnungen immer sind oder ob es Bezeichnungen sind, die ihnen nach den Gewässern von entweder anderen Slawen oder westlichen Gruppen gegeben wurden. Insofern, da muss man ein bisschen aufpassen. Die Namen, die wir tatsächlich oder von denen wir ausgehen, dass sie sich selbst gegeben wurden, haben teilweise diesen Gewässerbezug, teilweise nicht. Interessant, wie gesagt, ist, dass einige dieser Namen eben noch germanischen Ursprungs sind. Das ist insofern, muss man sich immer fragen, wie sind sie darauf gekommen oder waren sie sich dessen bewusst? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Genau, und also um auf die Frage zurückzukommen, warum die Slawen offenbar diese Neigung hatten, dort gewässernah zu siedeln. Wie gesagt, das ist natürlich etwas, was alle Menschen tun, weil Wasser natürlich lebenswichtig ist, nicht nur als Trinkwasser, sondern eben auch für alle möglichen Formen von Handwerk dringend nötig. Das heißt, das kennt man ja vielleicht auch heute, dass Gruppen, die jetzt, sagen wir mal, gewässerferner siedeln, dann erheblichen Aufwand betreiben müssen, um das Wasser zu ihren jeweiligen Arbeitsplätzen oder zum Wohnungsort zu bringen. Insofern, um sich das zu ersparen, siedelt man natürlich einfach näher am Wasser. Der zweite Vorteil oder ein weiterer Vorteil wäre natürlich, dass man die Flüsse sich als Transport- oder Kommunikationsrouten vorstellen muss. Wenn man sich jetzt die Landschaft der damaligen Zeit vor Augen führt, die also wesentlich stärker bewaldet ist als heute, wesentlich unwegsamer, weil natürlich auch beispielsweise bestimmte Moore noch nicht entwässert waren, auch wenn es damals möglicherweise einige Moore auch noch gar nicht gab, dann kommt man relativ schnell darauf, dass es wesentlich schwieriger gewesen sein muss, diese Landschaft zu durchqueren, insbesondere wenn man keine modernen Navigationshilfen hat. Also bietet es sich natürlich an, das ist zumindest das, was wir auch aus ethnografischen Vergleichen kennen, dass man die Flüsse entweder direkt als Transportweg benutzt oder zumindest als Orientierungshilfe. Also selbst wenn man nicht mit dem Boot unterwegs ist, kann man ja an einem Fluss entlanglaufen und dann weiß man zumindest, okay, ich gehe jetzt flussabwärts, das heißt, ich bin dann und dann an der Flussgabelung so und so, und das hilft ja schon wesentlich mehr, als wenn man einfach nur im Wald steht und überhaupt nicht weiß, wo man ist. Also wer schon mal sich im Wald verlaufen hat in Brandenburg, das kann man auch heute noch wunderbar machen, dann weiß man, da ist dann irgend so ein Gewässer zumindest hilfreich, dann weiß man zumindest, in welche Richtung man geht. Das nächste ist natürlich, dass man aus dem Wasser selber nicht nur das Wasser zum Trinken entnehmen kann, sondern natürlich in Gewässernähe in allen Zeiten, also auch im Mesolithikum hat man offenbar schon sehr gerne in Gewässernähe gesiedelt, weil es eine herausragende Stelle ist, um natürlich auch Nahrung zu bekommen. Also nicht nur Fisch, sondern auch Wasservögel, die da nisten, Muscheln natürlich, und das bestimmte Tiere kommen ja zum Trinken auch an die Wasserstellen, also geeignete Jagdgründe hat man auch. Es ist eigentlich eher die Frage, warum siedeln andere Leute nicht am Wasser, die man sich stellen müsste. Zumal noch hinzukommt, dass die Flussauen natürlich auch noch ein bisschen fruchtbarer sind als häufig die sandigen Hochflächen und die dann erst später erschlossen wurden, tatsächlich mit weiterentwickelten landwirtschaftlichen Methoden. Zumal ja die Bevölkerung noch so klein war, dass man sich ja den besten Standort aussuchen konnte. Also es war gar nicht nötig, jetzt in Ungunsträume zu gehen. Es wird auch diskutiert, das deutet man auch in den Quellen an, dass die Slawen aufgrund ihrer Mythologie oder ihrer Religion, wie auch immer man es nennen will, einen besonderen Hang zum Wasser hatten. Also es gibt in den Schriftquellen immer mal wieder so Andeutungen, dass Quellen verehrt wurden, dass Flüsse verehrt wurden. Später eben auch so Nennungen, dass in bestimmten Gewässern irgendwelche Orakeltiere auftauchten, die man dann für Wahrsagerei quasi verwendet hat. Das muss man natürlich mit Vorsicht genießen, weil das sich eigentlich immer um Fremdquellen handelt. Insgesamt lässt sich aber ganz gut rekonstruieren, dass das Wasser offenbar schon eine wichtige Rolle gespielt hat, was jetzt nicht bedeuten soll, dass alle diese Siedlungen einen religiösen Charakter unbedingt hatten oder sagen wir mal einen, der über den normalen alltäglichen Religionsbedarf, wenn man es so nennen kann, hinausging. Aber es spielt natürlich möglicherweise schon eine Rolle. Insofern ganz von der Hand zu weisen ist es auch nicht. Und schließlich und endlich muss man ja noch hinzufügen, dass durch die Klimaveränderungen und auch die anthropogenen Veränderungen, die wir erlebt haben, also Mühlenstau und Veränderungen auch einfach von der gesamten Flusslandschaft, heute einige Fundstellen auch viel näher am Wasser liegen, als sie das möglicherweise damals getan haben, sodass das also auch gerade diese Niederungssiedlungen und Niederungsbogen, wo man sich immer aus heutiger Sicht fragt, warum die quasi dorthin gezogen sind, wo sie immer zu nasse Füße hatten, das war damals möglicherweise einfach nicht der Fall, sodass das also auch ein bisschen das Bild verfremdet. Das ist allerdings häufig sehr schwer zu sagen, wie man den Wasserstand rekonstruieren kann. Da braucht es dann weitere Untersuchungen. Da bieten sich dann auch kleinere Untersuchungsmethoden an. Also was wir gemacht haben, ist Bohrproben entnehmen mit Erdbohrern und dann zu versuchen, etwaige Torfschichten C14 zu datieren oder eben Holzproben zu datieren. Einfach um dieser Frage so ein bisschen näher zu kommen, ist der Wasserstand, den wir heute haben oder den wir aufgrund verschiedener Überlegungen, wie dass wir wissen, okay, hier ist eine Mühle gebaut worden, die staut so und so weit, ist das überhaupt realistisch? Und es hat sich halt in den letzten Jahren gezeigt, dass diese alte Annahme, auf alle Gewässer quasi 1 bis 2 Meter raufrechnen runterrechnen eher, dann ist man auf dem slawischen Wasserstand. Das stimmt so leider nicht überall. Also es ist doch deutlich komplizierter, weil die Gewässer eben doch komplizierter funktionieren, wenn man so will. Und ja, deswegen sind da halt an vielen Stellen auch noch weitere Nachforschungen nötig, muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen kann man annehmen, dass die Gewässer früher etwas tiefer lagen, also um 1000 herum tiefer lagen, als sie es heute tun.
Ja, vielen Dank. Also ich nehme mit, dass methodische Fallstricke bei der Interpretation ihrer Quellen existieren, vor allem vor dem Hintergrund der fehlenden schriftlichen Quellen slawischen Ursprungs. Sie beschrieben die Klimaveränderungen und aber auch die anthropogenen Veränderungen, die zu wechselnden Wasserständen und vor allem auch zu anderen Wasserständen, als wir sie heute kennen, führten. Auch verdeutlichten sie, wie interdisziplinär, Stichwort Namen, Gewässernamen, vorgegangen werden kann. Und sie weisen immer wieder darauf hin, dass mit Vorsicht interpretiert werden muss, dass mit Vorsicht vorgegangen werden muss. Und daran, an diese Vorsicht bei der Quellenhebung, möchte ich nochmal anknüpfen. Denn mit der Unterwasserarchäologie betreiben sie eine besondere Form von archäologischen Untersuchungen. So nutzen sie einerseits unter Wasser die Tauch- und Sonarvermessung sowie die Foto- und Videografie, andererseits ist es aber auch ein ganz wesentlicher Bestandteil ihres Dissertationsprojektes, moderne, vorwiegend unterwasserarchäologische Methoden zu erproben. Nehmen Sie uns gern nochmal mit auf eine Reise unter Wasser und berichten Sie uns von Ihren unterwasserarchäologischen Herangehensweisen. Wie haben wir uns Ihre Arbeit unter Wasser vorzustellen?
Ja, das ist natürlich mein Lieblingsthema. Also man muss vielleicht vorwegschicken, ganz am Anfang steht natürlich immer die in Anführungszeichen langweilige Archivarbeit. Also man muss natürlich erstmal rauskriegen, wo sind denn die Fundstellen überhaupt. Da gibt es natürlich schon jede Menge Literatur, auf die man zurückgreifen kann und die Archive in den Landesämtern, mit denen ich eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Also da kann man wunderbar zusammenarbeiten. Dann gibt es natürlich noch weitere Daten, Altkarten, Höhenmodelle etc., die man da sich ansehen sollte vorher. Und der erste Schritt ist eigentlich immer, man fährt mal hin und guckt sich erstmal an, ob man überhaupt ans Wasser rankommt. Das ist nämlich manchmal gar nicht so trivial, weil man muss ja auch eine Menge Ausrüstung bewegen, also muss man erstmal einen Parkplatz finden und so weiter. Das ist dann immer schon die erste Herausforderung. Häufig löst sich das dann dadurch, dass man einen örtlichen Angelverein oder was findet, der dann nett ist und einen aufs Grundstück lässt. Also man muss auch immer so ein bisschen Diplomatie betreiben. Und dann tatsächlich, meistens beginnen wir damit, dass wir tatsächlich erstmal tauchen und schauen, wie ist denn so, sieht man überhaupt was? Die Gewässer sind ja meistens sehr trübe bei uns. Wenn man Glück hat, kann man seinen Tauchpartner auch in 2 Meter Entfernung noch erkennen, zumindest einigermaßen. Meistens oder häufig ist das leider nicht der Fall. Genau, und dann muss man erstmal schauen, weil in den allermeisten Fällen hat man ja nur einen relativ vagen Hinweis, wenn noch überhaupt keine Forschung betrieben wurde, da wurde irgendwie mal so ein Brückenpfeiler vom Fischer gezogen und dann ist die Frage, ist da jetzt eine Brücke oder nicht? Man guckt sich also an, mit was haben wir es eigentlich zu tun? Und dann entsteht daraus die Fragestellung und die Methoden werden daraus quasi abgeleitet. Und also was wir jetzt tatsächlich immer wieder schmerzlich erfahren mussten, ist, es ist wahnsinnig schwierig, unter Wasser überhaupt irgendwie sich zu orientieren. Wie gesagt, die Sichtweiten sind sehr begrenzt. Das heißt, wenn man sich einmal umdreht, weiß man schon meistens nicht mehr so richtig, wo man ist. Da sind dann die, also der erste Schritt besteht fast immer darin, das Areal so abzustecken mit Maßbändern und Leinen und Bojen, dass man als Taucher überhaupt weiß, wo bin ich jetzt gerade und was mache ich hier gerade. Dann muss auch immer der Arbeitsauftrag sehr klar formuliert sein, damit die Taucher also auch das tun, was sie tun sollen. Es ist ja auch ein Teamsport, also wir sind in der Regel eine größere Gruppe, weil alleine kommt man nicht weit, es ist auch nicht sehr sicher. Und genau, wenn wir also die Fragestellung entwickelt haben und die Methoden für uns klar sind, dass also an Land würde man zum Beispiel anfangen mit den einfachen, in Anführungszeichen, Dingen, also Methoden, die schnell gehen, mit denen man schon mal eine Voraussage treffen kann. Das ist dann fast immer geophysikalische Prospektion, also Geomagnetik zum Beispiel, oder auch Begehungen mit oder ohne Detektor. Und im Wasser ist es halt so, dass man ebenfalls solche Methoden anwenden kann, also auch geophysikalische. Das ist aber meistens in den Binnengewässern noch nicht so verbreitet. Also wenn man jetzt zurückdenkt an die Titanic-Suche oder andere sehr medial gut begleitete Unternehmungen, sagen wir es mal so, das sind dann häufig sehr, sehr teure Roboter, die da eingesetzt werden und sowas steht uns natürlich nicht zur Verfügung. Aber wir haben auch schon sehr gute Kooperationspartner gefunden, in Berlin zum Beispiel, die auch Fahrzeuge bauen, die Sonaraufnahmen machen können für uns und eben vorher abgefertigte Routen abfahren können und uns dann zumindest sagen können, gibt es dort Objekte, die aus dem Seegrund herausragen. Und wenn wir das dann eingemessen haben dort in den Sonarbildern, dann können wir natürlich schon deutlich genauer sagen, wo lohnt sich überhaupt eine genauere Tauchuntersuchung. Der Vorteil daran ist, diese Geräte können auch arbeiten, wenn wir nichts sehen unter Wasser. Also wenn die Sicht so schlecht ist, dass man eigentlich mit Hand gar nichts einmessen kann. Wenn wir dann eben ein Areal uns ausgesucht haben, in dem wir was einmessen wollen, dann könnte man das entweder taucherisch machen, das ist so die traditionelle Methode, dass man also mit tatsächlich Maßbändern und Zollstöcken dort anfängt, die Sachen einzumessen. Es ist sehr, sehr langwierig und auch nicht ganz einfach. Wir haben jetzt inzwischen, das ist auch oder in erster Linie dank des Preisgelds, das wir gewonnen haben oder ich gewonnen habe, die Möglichkeit gehabt, uns ein GPS-System zu kaufen, mit dem wir das also deutlich beschleunigen wollen. Das muss natürlich jetzt erprobt werden, ob das wirklich so gut funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Genau, und dann am Ende des Ganzen steht natürlich immer die Bergung von zum Beispiel Funden. Wir nehmen in der Regel nur das, was wirklich auf der Oberfläche liegt, also so wie man das an Land auch tun würde bei so einer sogenannten Geländebegehung oder Feldbegehung. Wir graben also jetzt nicht im großen Stil noch weiter runter, einfach auch, weil der Ansatz ist ja, das, was unter dem Seesediment ist, das ist ja geschützt. Und dadurch, zumindest hoffen wir das, nicht in Gefahr in nächster Zeit. Genau. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, also wir arbeiten ja immer im Team. Das liegt unter anderem daran, dass es natürlich eine ziemlich anstrengende Tätigkeit ist. Man kann auch nicht unbegrenzt lange unten bleiben, wegen Luftvorrat und anderen Sachen. Und es besteht ja auch immer die Gefahr, dass man sich in irgendwas verheddert oder so und nicht mehr hochkommt. Deswegen ist es eigentlich immer noch mindestens eine zweite Person da. Und dann, das ist auch nötig, weil man kann zum Beispiel nicht einfach was loslassen, weil das ist dann meistens weg. Also es sinkt in den Schlamm und man findet es nie wieder. Deswegen, es muss also jeder Handgriff sitzen und man muss die Sachen also irgendwo an sich festmachen. Und also es ist ein bisschen wie Arbeiten im Weltraum, hat das mal jemand verglichen. Weil also es sollte tatsächlich jedem klar sein, was er tut und wann er es tut und auch, was er nicht tun sollte oder sie. Deswegen jetzt an der Stelle tatsächlich nochmal ein großer Dank an alle meine Kolleginnen und Kollegen vom Verein für Unterwasserarchäologie, weil ohne die ganze Teamarbeit wäre das nicht möglich. Und das fängt an beim Aufbauen des Zeltes, damit man sich hinterher aufwärmen kann, bis hin eben zum Tauchen. Das ist jeder Schritt nötig.
Ja, und da sieht man aber auch, welchen Aufwand sie betreiben müssen, um überhaupt erstmal an ihre Quellen zu kommen, um die Analysen vornehmen zu können und den alten Forschungsstand signifikant zu verbessern. Erste Ergebnisse ihrer Arbeit zeugen ja auch davon, dass es ihnen gelingt, neue Kenntnisse zu zahlreichen Fundstellen auf Inseln, die als Siedlungen angesprochen werden können, oder eben halt auch an deren Ufern zu gewinnen. Bitte geben Sie uns doch nochmal Einblicke in die Auswahl Ihrer Inseln. Ich frage mich, nach welchen Kriterien Sie Ihre Inseln auswählen. Also, welche Inseln haben Sie als Ihren Untersuchungsgegenstand gewählt und vor dem Hintergrund Ihrer bereits beschriebenen Methodik, warum?
Ja, also für den Berlin-Brandenburger Raum sind fast 100 von diesen Inselsiedlungen bekannt, also in der Literatur oder in den Ortsakten, sodass es natürlich klar war, die kann man sich jetzt nicht alle angucken. Ich habe mich dann tatsächlich auch nur auf 5 konzentriert, zumindest jetzt in dieser Arbeit. Ich möchte natürlich gerne weitermachen. Und da war tatsächlich das Kriterium, oder es war vielschichtig, es spielte eine Rolle, ob man auf die Insel raufkommt. Also es gibt Inseln, die Naturschutzgebiete sind, wo man relativ große Schwierigkeiten hat oder die bebaut sind oder im Privatbesitz. Deswegen habe ich da unterschiedliche Kriterien angesetzt. Und dann spielte auch eine große Rolle eben genau dieser Forschungsstand. Also ist da noch eine Frage offen? In den meisten Fällen sind eigentlich nur ein paar Scherben gefunden worden, sodass man im Grunde genommen sagen kann, naja, es ist bewiesen, dass dort in der slawischen Zeit irgendwas passiert ist, wir wissen aber nicht was, sodass also in vielen Fällen tatsächlich der Forschungsstand so war, dass man im Grunde genommen, egal was man tut, man kann den Forschungsstand verbessern, könnte man fast formulieren. Und es gab aber auch Inseln oder es gibt auch Inseln, die sehr gut schon erforscht sind. Und also ich habe eine Insel, die Fergitzer Burgwall-Insel, wo schon sehr, sehr viel gemacht wurde, wo eigentlich die Fragen nur noch sind, wie datieren jetzt diese Brücken, die dorthin geführt haben. Also das ist eine Insel mit einem bekannten, sehr großen, sehr massiven Burgwall und zwei wirklich ja exzeptionellen Brücken, die über große Tiefen beziehungsweise große Längen gebaut wurden, mit einem riesigen Aufwand. Das heißt, hier haben wir relativ deutlich, dass eine Herrschaftsfunktion irgendwie nachgewiesen ist, beziehungsweise dass dort ein Weg offenbar kontrolliert werden sollte. Auf anderen Plätzen haben wir aber keine direkten Hinweise auf Befestigungen. Auf einer anderen Insel im Beetsee bei Brandenburg an der Havel, da war genau das, dass also in einer alten Geländebegehung dort eine Erhebung festgestellt wurde, beziehungsweise auch in der Altkarte eine nachgewiesen war und das dann immer hieß, naja, das ist vielleicht ein Burgwall und das haben wir dann überprüft durch Bohrungen und kamen zu dem Schluss, wahrscheinlich eher nicht, sodass also da aus einer befestigten Siedlung plötzlich eine eher unbefestigte Siedlung wurde. Und genauso haben wir zum Beispiel auch schon eine Insel gehabt, das ist bei Fürstenwalde-Spree in der Nähe, in dem See, wo slawische Siedlungsspuren nachgewiesen werden sollten, die dann aber gar nicht da waren. Also wir haben dann stattdessen bronzezeitliche Keramik gefunden und mittelalterliche Funde, die also zeigen, dass dort im hohen Mittelalter offenbar eine Fischerhütte oder etwas in der Art gestanden haben muss, weil wir eben entsprechendes Gerät gefunden haben. Aber die Slawen, die dort eben angekündigt waren, die blieben aus, sodass man sagen muss, was das bis jetzt das Forschungsbild zeigt, ist einerseits ist bestätigt, dass eben diese Siedlungen auf Inseln tatsächlich alle diese Funktionen, die man für sie ja schon kannte, widerspiegeln. Also von der kleinsten Niederlassung, wo vielleicht nur mal im Sommer eine Hütte stand, man hat Fischerei betrieben, bis hin zu diesen richtigen, man kann schon sagen, Herrscherschlössern vielleicht oder Herrscherburgen, ist alles dabei, auch in den Inseln, die ich jetzt untersucht habe tatsächlich. Und was man eben auch sehen kann, ist, dass vielleicht dieses Bild, was ich am Anfang auch hatte, dass also diese massive, statistisch auffällige Dominanz der Slawen auf den Inseln vielleicht auch ein bisschen Forschungsstand getrieben ist, dass man einfach die anderen Sachen noch gar nicht so genau gefunden hatte, weil gerade mit dem Metalldetektor kommen ja dann auch Dinge, die man vorher gar nicht erwartet hatte. Also wir haben jetzt auch auf einer Insel Münzen aus dem 30-jährigen Krieg gefunden, die dort offenbar versteckt wurden. Das legt nahe, dass dort also auch im 30-jährigen Krieg jemand Schutz gesucht hat. Auf einer anderen Insel haben wir Spuren eines Unterstands aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Also auch wieder eine Zeit, in der man offenbar Schutz gesucht hat. Und das zeigt eben, dass diese Funktion der Insel als Ort, auf den man sich zurückzieht, wenn man bedroht ist, natürlich durch alle Zeiten eine Rolle gespielt hat. Und insofern muss man da vielleicht auch sagen, naja, das, was wir jetzt statistisch bisher sehen, ist schon auffällig, aber vielleicht muss man das ein bisschen relativieren, weil man, wenn man genauer hinguckt, feststellt, naja, es sind doch noch mehr andere Phasen auf den Inseln vertreten, als man bis jetzt gedacht hat.
Also das heißt, eine These Ihrer Arbeit ist auch, dass die Inseln eine Schutzfunktion einnehmen oder beziehungsweise bieten.
Genau, also das ist nicht nur meine These, sondern das ist sozusagen das, was immer so ein bisschen, zumindest in der deutschen Literatur, immer an erster Stelle und angenommen wird für viele Inseln, allerdings nicht ausschließlich. Also es wurden ganz unterschiedliche Funktionen schon diskutiert. Und das war eben genau die zweite Frage, der ich nachgehen will, neben sind das wirklich alle Slawen auf diesen Inseln? Das war ja eine der Fragestellungen, ist eben genau, was tun sie da eigentlich? Also gibt es einen Weg, nachzuweisen, wofür die Inseln verwendet wurden. Und das führt auch nochmal ganz kurz zu diesen Methoden. Die meisten der, ich sag mal vorsichtig, archäologischen Funktionsindikatoren, also zum Beispiel Wagengewichte oder Münzen für Handel oder Waffen für militärische Funktionen und so weiter, kann man tatsächlich auch mit Metalldetektoren nachweisen, weil viele dieser Gegenstände aus Metall sind. Natürlich ist eine Ausgrabung in der Regel der beste Weg, um irgendwas zu finden. Aber es ist natürlich weder finanziell machbar, jetzt alle Inselsiedlungen auszugraben, noch ist das ja der Wunsch, weil das Ziel ist es ja eigentlich auch viel zu erhalten. Das heißt, eine Grabung ist eigentlich immer erst der letzte Schritt. Und da war dann so ein bisschen auch der methodische Ansatz, naja, ich probiere mal zu zeigen oder zu überprüfen, wie andere Methoden, die nicht so viel kaputt machen, sich eignen. Und da ist einerseits eben diese Begehungen mit Detektoren, aber auch andererseits die Unterwasserarchäologie, weil dort eben Dinge offen liegen im Wasser, die man in dem Sinne gar nicht erst zerstören muss, um sie zu dokumentieren. Ja, und das war so das Ziel.
Und wenn ich mich an Ihren schönen Vortrag erinnere, den Sie auf der Preisverleihung gehalten haben, dann ist es ein wichtiges Anliegen Ihrer Forschung zu untersuchen, inwieweit die Inselsiedlungen als mögliche Knotenpunkte im Netz aus Land- und Wasserwegen gedeutet werden könnten. Damit interpretieren Sie, wenn ich das richtig sehe, aber korrigieren Sie mich da bitte, das spätslawische Gewässernetz als Transport- und Kommunikationswege im Sinne eines Handelsnetzes. Auch scheint es Hinweise darauf zu geben, dass einige Inselsiedlungen als multifunktionale Zentralorte betrachtet werden könnten. Anhand welcher Merkmale können Sie aufgrund Ihrer Forschung ein derartiges Wasser-Land-Handelsnetz festmachen?
Genau, also tatsächlich, das ist ja jetzt möglicherweise vorher schon angeklungen, also auf den Inseln, die ich jetzt tatsächlich mir ausgesucht habe für meine Feldforschung, da ist bis jetzt, was das angeht, leider muss man sagen, sehr wenig zutage gekommen. Also man hofft natürlich, dass man irgendwie mit dem Detektor geht und dann gleich die Münzen und die Waagschalen einem entgegenspringen. Wir haben tatsächlich auch auf einer Insel zwei Waagschalen gefunden, die aber nicht so richtig datierbar sind. Es könnte also auch 30-jähriger Krieg sein. Wir sind uns da nicht hundertprozentig sicher. Also es gibt natürlich Fundplätze, von denen das eindeutig bekannt ist, dass dort Handel getrieben wurde. Zum Beispiel Berlin-Spandau ist so ein Beispiel, aber auch Parchim-Lörrachsee im heutigen Mecklenburg und andere, wo man eben, wie gesagt, durch diese Funde von Handelsgütern auf der einen Seite, aber eben auch Gegenständen, die für den Handel benutzt wurden, also zum Beispiel Wagen oder auch Münzen, relativ deutlich nachweisen kann, dass dort also irgendwie Handel getrieben wurde. Das Problem ist, dass wir die Wege selber, auf denen der Handel ablief, relativ schwer nachweisen können. Es gibt natürlich keine slawischen Straßenkarten, leider. Es gibt ein paar Reisebeschreibungen, die so ein bisschen andeuten, naja, okay, Person X ist von diesem Ort zu diesem Ort gelaufen, aber die genaue Route ist natürlich unbekannt. Es zeigt nur, okay, da muss es eine gegeben haben. Und was wir in den Reisebeschreibungen eben auch immer wieder lesen können, ist, dass die Gewässer benutzt wurden als Transportmittel oder eben auch, um daran entlang zu laufen. Sodass das also so ein bisschen der Ansatz war, dass ich gesagt habe, naja, wenn wir das sehen können und wenn eigentlich auch fast alle Archäologen und Historikerinnen davon ausgehen, dass diese Gewässer benutzt wurden, dann kann man sie ja in die Richtung interpretieren. Und da waren so die Frage zum Beispiel, kann man Siedlungen, die an größeren Gewässern liegen oder in größeren Gewässern, haben die zum Beispiel stärkere Handelsindikatoren als solche, die an kleineren Gewässern liegen, weil man ja vielleicht davon ausgehen kann, dass größere Gewässer eine wichtigere Rolle gespielt haben. Die Auswertung ist leider tatsächlich noch nicht fertig, insofern das kann ich noch nicht abschließend beantworten. Aber was sich eben zeigt, beziehungsweise die Indikatoren für dieses Wegenetz, wenn man so will, sind einerseits natürlich die Brücken, die an Stellen errichtet worden sind, wo Landwege über Gewässer geführt haben. Da, wie vorhin erwähnt, also der Fergitzer Burgwall ist ein ganz klassisches Beispiel. In Berlin-Spandau haben wir zum Beispiel auch solche Brücken nachgewiesen. An anderen Stellen gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass zum Beispiel oder insbesondere Burgwälle an Furten aufgestellt wurden, um halt diesen Flussübergang zu kontrollieren. Das führt eigentlich auch schon so ein bisschen dazu, wie wir die Wege rekonstruieren können. Natürlich, wir haben ein paar Fällen, haben wir Brücken oder Wegeführungen tatsächlich archäologisch nachgewiesen. In den anderen Fällen geht man tatsächlich so heran, dass man sagt, naja, da wo Burgwälle sind, da wurde was kontrolliert und da rekonstruiert man dann die Wege. Das ist nicht ganz unproblematisch, aber das ist halt das Beste, was im Moment methodisch möglich ist, wenn man nicht zufällig gerade irgendwelche Handelszwischenstationen finden, nachweisen kann. Und was wir für die Gewässer eben auch haben, sind Bootsfunde. In den meisten Fällen sind das relativ kleine Einbäume, die man also im gesamten slawischen Raum eigentlich nachweisen kann und die höchstwahrscheinlich das Standardfahrzeug der damaligen Zeit waren. Natürlich ist das jetzt nicht vergleichbar mit heutigen Schüttguttransportern, die man auf den ausgebauten Wasserwegen sehen kann. Aber man geht auch eigentlich davon aus, dass die Handelsgüter, sagen wir mal, Objekte waren oder Waren waren, die eher in kleineren Mengen gehandelt wurden und die einen höheren Wert hatten. Also beispielsweise auch historisch nachgewiesen Pelze, Honig, Wachs und andere Güter dieser Art oder eben auch Luxusgüter, die importiert wurden. Also jetzt nicht gerade fuderweise Kohlen oder Getreide, so wie das heute teilweise auf den Flüssen verhandelt wird, sondern eher hochwertige, kleinere Warenmengen. Das Problem ist, dass das, was wahrscheinlich im höchsten Maße gehandelt wurde, nämlich Sklaven, archäologisch sehr schwer nachweisbar ist. Wenn man nicht gerade Fesseln findet, das ist auch schon passiert, dann hinterlässt Sklavenhandel zumindest aus der Zeit so wenig Spuren, dass wir ihn zwar aus den historischen Quellen ableiten können, aber natürlich jetzt keine Routen des Handels direkt in dem Sinne nachweisen können, sodass wir eben zu einem großen Teil auf die Rekonstruktion angewiesen wurden. Und es ist auch nicht unumstritten, dass die Wasserwege so benutzt wurden. Also manche argumentieren dann, naja, die müssen ja freigehalten werden. Das lässt sich natürlich archäologisch nicht nachweisen. Müssen aber Straßen auch, muss man dazu sagen. Also auch da kann ein Baum querfallen. Es ist viel Rekonstruktionsarbeit dabei. Aber man geht davon aus, dass sowohl Land- als auch Wasserwege tatsächlich recht intensiv benutzt wurden. Wobei gerade für das Hinterland, also weiter weg von der Ostseeküste, der Handel in größerem Stil offenbar erst in dieser spätslawischen Zeit, also so etwa ab 1000 einsetzt. Vorher ist das offenbar weit, also nicht total, aber doch stärker abgeschnitten vom weltweiten, also in Anführungszeichen weltweiten Handel der damaligen Zeit als der Ostseeraum.
Ja, also ich finde gerade diese überregionalen Bezüge jetzt richtig spannend. Sie sprachen von Importen und Exporten. Kann man anhand Ihrer Funde und Befunde feststellen, zu welchen Regionen Handelsbeziehungen existierten, meinetwegen zu Polen oder in den skandinavischen Raum? Lassen sich die überregionalen Bezüge ganz materiell greifen?
Ja, also das geht eigentlich tatsächlich sehr gut und das ist auch sehr häufig schon gemacht worden. Auch jetzt wieder bei mir das Problem, wie gesagt, auf den von mir untersuchten Inseln habe ich noch keine herausragenden Sachen jetzt gefunden, die das eindeutig nachweisen. Aber es ist im gesamten westslawischen Raum eigentlich zum Beispiel in der früh- und mittelslawischen Zeit relativ häufig, dass man arabische Silbermünzen findet, die also so interpretiert werden, dass die Gegenleistung für genau diesen Sklavenhandel waren. Das ist also wahrscheinlich, und das ist eben auch in den arabischen Quellen nachgewiesen, dass slawische Sklaven verkauft wurden, unter anderem über den heutigen Russlands und der Ukraine, also dann irgendwie den Weg übers Schwarzmeer gefunden haben, aber eben auch durch den westeuropäischen Raum dann Richtung Spanien verhandelt wurden und dann eben arabisches Silber als Bezahlung angesetzt wurde. Das ist das eine. Wir können aber auch, also wir haben auch Münzen aus Westeuropa, zum Beispiel bis hin nach Großbritannien. Was es auch gibt, relativ viel tatsächlich, sind skandinavische Schmuckobjekte, die man relativ gut ansprechen kann, ob es eben Imitationen sind. Das gibt's auch, dass also die Ornamentik kopiert wurde. Aber es gibt eben bestimmte Elemente, die dann darauf hindeuten, dass sie eher tatsächlich importiert wurden. Das ist das eine, was aus Skandinavien kommt. Das andere sind häufig Steinobjekte, also Schleifsteine zum Beispiel, weil hier in der Gegend gibt es natürlich keine gut erschließbaren größeren Gesteinsvorkommen. Das heißt, wenn man hochwertige Schleifsteine oder auch Mühlsteine benutzen wollte, dann musste man eben mit Gegenden handeln, wo entsprechende Vorkommen abgebaut werden konnten. Das war dann zum Beispiel für die Mühlsteine ganz bekannt der Mainer Basalt. Für die Schleifsteine wurden häufig Sand- und Schiefervorkommen in Skandinavien benutzt. Und es gibt auch relativ viele Kontakte offenbar nach Osten, also aus der Kiewer Rus kommen bestimmte Tonwaren. Ganz bekannt sind diese, ja, wie Ostereier bemalte, tönerne Eier, manchmal hohl, die dann glasiert sind, also quasi das Fabergé-Ei des Mittelalters, könnte man sagen. sodass man also diesen Handel ganz gut nachweisen kann. Und das, was tatsächlich dann immer so ein bisschen fehlt, ist, ja, was haben die Slawen denn exportiert als Austausch? Und da ist dann immer genau die Frage, auf der einen Seite sind in den schriftlichen Quellen eben bestimmte Waren benannt, die in der Regel vergänglich sind, also eben, wie gesagt, Honig, Wachs, Pelze, solche Sachen, und dann eben die Sklaven. Also man muss davon ausgehen, dass wir den Export kaum greifen können, aber wir können den Import tatsächlich erfassen. Und das deutet an, dass eben eigentlich mit der ganzen damals bekannten Welt gehandelt wurde.
Und das sind aber auch Funde und Befunde, die Sie aus dem 10. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts genau, greifen können. Ja.
Also der gerade der Handel mit arabischem Silber, der hört dann auf. Und dann geht es eher, also die Münzen zumindest scheinen dann eher aus dem Westen zu kommen. Das hat offenbar eher mit politischen Entwicklungen in der arabischen Welt zu tun. Aber im Großen und Ganzen, der Kontakt, der reißt wohl nicht ab, also in alle Richtungen.
Das heißt, wir können festhalten, die westslawischen Stämme haben nicht nur Krieg miteinander geführt, sondern auch überregionale Handelsbeziehungen besessen und ihre Wirtschaft vorangetrieben.
Offenbar.
Wenn sich, lieber Herr Goldmann, der eine oder die andere in unserer Zuhörerschaft darüber hinaus über die westslawischen Stämme des 10. bis 12. Jahrhunderts sowie über die Unterwasserarchäologie im Land Brandenburg informieren möchte, welche Literaturempfehlungen oder Informationsquellen können Sie uns an die Hand geben?
Ja, natürlich. Also was die Literatur zu den Westslawen als solchen angeht, die ist quasi erschlagend, also da gibt es eher zu viel als zu wenig. Jetzt vielleicht so als Einstiege ganz geeignet sind, es gibt von Herrn Professor Mühle, jetzt ganz neu erschienen, Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit, das ist 2020 erschienen. Das ist allerdings schon ein sehr umfangreiches Buch, das auch sehr also wissenschaftlich arbeitet natürlich. Wer jetzt eher den kleineren Einstieg möchte, vom gleichen Professor Mühle gibt es auch in der Reihe C.H. Beck Wissen, von 2017 ein 128-Seiten-Büchlein, Die Slawen. Das fasst im Grunde genommen die wichtigsten Dinge zusammen, hat auch weiterführende Literatur. Zur Archäologie der Slawen gibt es dann jetzt aktuell zumindest das Standardwerk von Sebastian Brater, Archäologie der westlichen Slawen von 2008. Das ist aber dann auch ein größeres Werk, da muss man dann schon größeres Interesse mitbringen, wenn man sich da durcharbeiten will. Und zur Unterwasserarchäologie selber, auch jetzt ganz aktuell erschienen, von Florian Huber herausgegeben, den man ja vielleicht aus den Medien kennt, Zeitreisen unter Wasser, in der WBG jetzt im Oktober erschienen. Das ist ein Sammelband, wo im Grunde genommen die gesamten so bekannteren deutschen Unterwasserarchäologen alle mal so ihre Projekte beschrieben haben. Das ist sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Da haben auch ich und meine Vereinskollegen ein kleines Kapitel zugeschrieben. Das gibt auch so ein bisschen Einstieg, da ist auch weiterführende Literatur. Und ansonsten natürlich die Zeitschrift Archäologie in Berlin und Brandenburg von der Archäologischen Gesellschaft in Berlin und Brandenburg. Da schreiben wir dann zum Beispiel jedes Jahr einen kleinen Bericht, was wir so tun als Verein für Unterwasserarchäologie. Und wer da sonst noch Interesse hat, kann auch auf unsere Webseite gehen, www.vubb.de, und sich über das, was wir tun, informieren und bei weiteren Fragen auch einfach eine E-Mail schreiben.
Prima, lieber Herr Goldmann, haben Sie vielen herzlichen Dank für dieses informative und kurzweilige Gespräch. Ich fand Ihre Ausführungen sehr, sehr spannend und ich habe wieder viel gelernt und ich könnte Ihnen noch stundenlang weiter zuhören. Wir hoffen, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähnlich oder sogar genauso erging. Vielen Dank.
Ja, bitteschön. Vielen Dank ebenfalls an Sie.
Sehr gern. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website www.hiko-berlin.de oder informieren Sie sich über unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.